Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wederum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich dachte ja, jetzt erstmal, hi Thomas.
Hallo Christian, schönen guten Abend.
Hui, jetzt habe ich dich doch ein bisschen ausgestellt, da muss ich dich nochmal ein bisschen runterregeln. Ich hatte ihn gerade hochgestellt, jetzt wieder runter. Ich dachte ja, okay, ne, Tour und Ander nicht so wirklich was mitbekommen, ein bisschen cross. So viel ist ja jetzt noch nicht passiert, das wird heute nichts Großes. Und dann mache ich das Dokument auf und ich sehe hier 79 Zeilen. Ich weiß gar nicht, ob wir das mal zur Tourzeit hatten. Unfassbar. Also, wir sputen uns heute.
Wir sind hungrig auf Radsport und deshalb nehmen wir hier so ziemlich jedes kleine Rennen.
Eigentlich. Okay, dann muss ich mir nicht Sorgen machen, dass wir bei der wir machen mal los, aber freue mich, dass es dir gut geht, offensichtlich, wenn du so viel Infos zusammentragen konntest.
Sehr, sehr gut, ja.
Und das ist schön.
Bei dir?
Ach, man muss ja sagen, hier ist der Fastenlaufen zu seiner höchsten Zeit. Jetzt ist ja bald der Straß und Karneval liegt los nächste Woche Donnerstag. Und dann ist hier richtig Rambazamba, wie unser Bundeskanzler zu sagen pflegt, um Gottes Willen. Wir haben, also, ich hätte jetzt zu manchen Sachen was sagen können, aber zu den allermeisten hier habe ich ein bisschen was mitbekommen. Dementsprechend wird auch vieles für mich überraschend sein heute. Aber zum ersten Punkt kann ich ein bisschen was zumindest sagen. Und da haben wir sozusagen den Höhepunkt der Cross-Saison auf der Agenda. Weltmeisterschaft von und mit Mathieu van der Poel gefahren. Und da möchte ich dich vorher etwas fragen zu unserem Punkt van der Poel, alleiniger Rekordsieger. Hast du dir mal dieses Mixed-Staffel-Ding angeguckt?
Nein.
Ich glaube, Relay-Staffel heißt das oder so etwas. Ich glaube, das ist eins der verrücktesten Rennen, so von der Idee her, die ich jemals gesehen habe. Also, für diejenigen, die es nicht kennen, Relay-Staffel, das war der Auftakt, der Auftakt der Cross-WM. Es waren jeweils 6 Fahrerinnen und Fahrer, also gemischt, Mixed-Geschichte. Und zwar, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, Elite Mann und Frau, U23 Mann und Frau und Juniorinnen, Junioren Mann und Frau. Also insgesamt dann 6 Leute und die fahren eine Staffel. Da hatte ich mich auch noch nicht so richtig vorher mit beschäftigt, aber ich dachte, wollte am Freitagabend noch ein bisschen Cross gucken und das war ja der einzige Wettbewerb, der am Freitag schon war. Glaube ich zumindestens. Und dann dachte ich, na, guck das mal an, also habe noch nie was von. Ja. Und dann ist es so, dass die starten, ne, jedes dieser 6 Teammitglieder fährt eine Runde, so weit, so gut. Bis zu dem Zeitpunkt konnte ich dem Ganzen auch noch folgen. Und jetzt kommt der Punkt. Die bestimmen aber selber, in welcher Reihenfolge die fahren. Mhm. Also ob jetzt der starke, vermeintlich starke Mann am Ende fährt, weil er der Stärkste in seinem Team ist, oder man sagt, also es war bunt gemischt, es fuhr auf einmal eine Juniorin gegen den Elite im Herrenfahrer und der U23-Fahrer gegen die Elite-Fahrerin und es war wirklich so ein Kunterbund, das führte dazu, dass ich irgendwann vor dem Fernseher saß und dachte, entweder dieses zweite Bier, was du dir eben aufgemacht hast, ist verdammt schlecht und haut dir komplett die Hirse gerade weg, oder du verstehst einfach nicht, wer gerade führt. Also weißt du, es war immer dann führte jemand, aber die anderen Teams hatten dann einfach noch ihre vermeintlich schnelleren Fahrer in der Hinterhand. Del Grosso fuhr, glaube ich, mit. Der fuhr, glaube ich, an vorletzter Stelle. Und es war wirklich ein Heidendurcheinander. Was es aber zu einem sehr spaßigen Wettbewerb irgendwie gemacht hat.
Also kann ich mir gut vorstellen.
Guck dir das, wenn du mal gar nichts mehr hast, dann guck dir das nochmal an. Großer Spaß, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Frauenrennen, hast du das gesehen?
Die Highlights.
Die Highlights. Tat mir ein bisschen leid, Puk Pietersen inführend gegen Lisa Brandt und weiß ich nicht mehr, muss ich sagen. Puk Pietersen dann gestürzt, tat mir wirklich leid, weil A, sehe ich sie gerne fahren und B, ich hätte es mir einfach, es wäre ein spannenderes Rennen geworden. Sie ist dann irgendwie so auch durchgereicht worden, musste sich, glaube ich, erstmal so ein bisschen den Sturz aus den Knochen schütteln. Und ist dann von Platz, ich würde schätzen so 5, 6, 7 vielleicht, nochmal auf Platz 3 vorgefahren. Also auch ein sehr, sehr schönes Aufholen. Aber das spannendere Rennen, glaube ich, eigentlich auch nicht so viel spannender, aber das war dann schon eine schöne Geschichte. Aber kommen wir zu dem wir kommen müssen, Mathieu van der Poels Rennen. eigentlich das, was man schon wie oft 9-mal die Saison gesehen hat, 10-mal, 8-mal. Genauso
auf
wieder.
Auf jeden Fall diese, ich glaube, es sind jetzt über 20 Rennen am Stück, die er gewonnen hat, wo er angetreten ist.
Ja.
Und ja, sehr, sehr beeindruckend. So war es dann jetzt auch im Prinzip schon vorhersehbar für dieses WM-Rennen auch. Zumindest fand ich, die erste Runde war noch so ein bisschen Spannung da und dann, ich glaube, es war Mitte der zweiten Runde, als er dann so ein bisschen angezogen hat, ernst gemacht hat und ja, so um die 30 Sekunden weggefahren ist. Und wie ich das richtig verstanden habe, war er hinterher, hat er auch gesagt, dass er eher ein vorsichtiges Rennen gefahren ist. Also er auf Sicherheit bedacht und noch nicht mal alles ausgereizt hat.
Ja, er hätte sich auch beim Rennen vorher, beim letzten Rennen, also davor, irgendwie deutlich stärker gefühlt. Hat er auch irgendwo, glaube ich, in einem Interview gesagt. Ja, ich gestehe, ich habe das Rennen auch nur in Auszügen geguckt, weil ich dachte mir, okay, guck's dir an, wenn es spannend ist. Und das führte dann auch zu, dass ich bisher noch nicht gesehen habe. Ich werde es noch nachholen, vor allem, weil ein Kollege von mir berichtet von einer Situation, wo er wirklich an einer Stelle, ich kann mir vorstellen, welche, bei so einer Bodenwelle einfach drüber gesprungen ist, wo jeder froh gewesen ist, dass er überhaupt noch im Rennen auf dem Sattel gesessen hat. Insofern war das Ganze ja schon beeindruckend, aber ich bin mittlerweile fast so weit, dass ich sage, wenn Mathieu irgendwann nicht mehr fährt, wird es zumindest wieder spannend. Wenn, also weil bei jedem Rennen, wo er am Start ist, ist einfach sehr viel Anspannung raus. Er hat ja jetzt das eine, ich weiß nicht, ob es das davor war oder das vorletzte, wo er auch mal gestürzt ist, wo es kurz spannend zwischendurch war. Aber wenn kein Wout van, also auch ein Wout van Aert war ja diese Saison auch kaum eine Gegenwehr, richtig. Gegen ihn.
Nö, nur das eine Rennen, wo er dann selbst gestürzt ist, sah es zumindest zeitweise so aus, als könnte es offen sein.
Ja, aber verdient, also einfach sehr, sehr, also ich, du kennst dich in allen anderen Sportarten auch noch besser, nicht nur im Radsport, sondern du kennst dich in allen Sportarten. Gibt es eine Sportart, wo ich mehr Ahnung habe von als du?
Bestimmt, vieles.
Das ist sehr charmant von dir, dass du das sagst, aber uns fällt bestimmt keine ein. ich wüsste jetzt keine Sportart, wo irgendein Sportler so dermaßen die letzten Jahre dominiert hat und so alles abgeräumt hat. Also welcher Sportler kann von sich behaupten, in seiner Saison bei jeder Veranstaltung, wo er an den Start gegangen ist, gewonnen zu haben? Also da ist man schon, genauso wie man auf der Straße mit Pogacar gerade einen Ausnahmeathleten bewundern kann, war das jetzt war oder ist, das ist die nächste Frage, eine Zeit, wo man einen Ausnahmeathleten beim Cross betrachten konnte. War es das jetzt?
Hat er, also ob es das jetzt war, hat er offen gelassen ja noch. Also hat jetzt sein Ziel ja erreicht, diesen 8. WM-Titel. Damit hat er einen mehr als Eric de Vlaeminck und ist damit alleiniger Rekordhalter. Und ich glaube, da wird niemand widersprechen, wenn man sagt, der beste Cyclocross-Fahrer in der Geschichte des Sports. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, er lässt sich das bewusst offen, um dann halt nach der Saison einmal zu schauen, wie ist dann jetzt dieses Jahr gelaufen und wie sieht es vielleicht auch in Richtung künftige Ziele im Mountainbiken noch aus. Also er kann ja jetzt nicht alles machen, da hat er sich ja auch schon mal probiert und beharrt auch weiter darauf, dass es eines seiner Ziele ist, da nochmal Weltmeister respektive auch zu werden, in Richtung Olympia vielleicht auch was zu reißen.
Da, das wäre übrigens, wenn ich Mathieu van der Poel wäre, weißt du, was ich machen würde? Ich würde jetzt 2 Jahre Pause machen. Dann meinetwegen dann auch, wann die Olympischen Spiele waren? Vor 28 sind dann, ne? Ja, das ist doch perfekt. Weißt du, was der plant? Das ist der Masterplan in seinem Kopf. Ich habe gerade kurz, wie nennt man das nochmal? Ich habe gerade Mathieu gechannelt. Der geht jetzt 27 und 28 aufs Mountainbike in sozusagen neben seiner normalen, in Anführungszeichen, Karriere, um bei den Olympischen Spielen 28 dann Olympiasieger zu werden. Und dann kommt natürlich, und das ist ja ganz klar, wird Cross winterolympisch und dann wird er der erste Radsportler, der bei der Winter- und Sommerolympiade eine Goldmedaille geholt hat. Weil dann geht er wieder 2 Jahre zum Cross.
Das wäre was, das wäre dann 2030, oder? Wenn die nächsten Winterspiele dann tatsächlich
sind. Das ist, glaube ich, sein Ziel.
klingt plausibel, ja. Also auf jeden Fall im Cross hat er dann wirklich so, ja, jetzt schon alles, was geht.
Ja.
Ich glaube, wir können uns da jetzt auch dann schon auf die Straßensaison freuen, weil auch da hat er die Möglichkeit, sage ich mal, ja, nicht, also ja doch, vielleicht schon fast einer der größten Klassikerfahrer zu werden, die es je gab. Er hat die Möglichkeit, dieses Jahr der alleinige Rekordsieger der Flandern-Rundfahrt zu werden. Vierter Sieg wäre das, wenn er gewinnt. Paris-Roubaix könnte er gleichziehen mit den Rekordsiegern, mit einem vierten Sieg.
Bei Lanz-Sanremo dreifach. Ich meine, da gab es, glaube ich, noch mehrere, die auch schon drei Siege haben, aber nichtsdestotrotz, ja, muss er erstmal machen.
Eddie Merckx hat 7 Siege da. Also
okay.
Pogacar wäre froh, wenn er da einmal gewinnen würde. Das ist da außer Reichweite, aber nichtsdestotrotz ist das natürlich herausragend auch da, was er leistet.
Und 35 ist für einen Crosser ja, man muss nur hinschauen, der deutsche Meister, der jetzt bei der Cross-WM ja auch wieder gestartet ist, ne, der sozusagen aus seinem Vorruhestand wieder zurückgekehrt ist. Ja, warum nicht? Und das, also das wäre, glaube ich, das wäre auch so etwas, was man, wo man als Sportler, wenn man wirklich schon alles gewonnen hat. Ne, also man muss sich ja dann, ich glaube, es fällt solchen Leuten ja auch, kann ich mir zumindest vorstellen, ohne es zu wissen, weil ich nie in dieser Situation war, aber solchen Leuten musst du ja auch immer irgendwie eine Motivation geben. Ne? Also klar, der vierte Rundensieg wäre jetzt was Tolles, und aber jetzt der 9. Weltmeistertitel, der 10. Weltmeistertitel, der 11. ja, schön und gut, ne? Er hat ja auch Spaß an der Sache augenscheinlich. Ne? Aber so sagst, wenn man ihm sagen würde, ey, pass mal auf, wenn du in 2 Jahren bei den Olympischen Spielen auf Mountainbike gewinnst, dann kannst du 2 Jahre später vielleicht noch bei der Winterolympiade, wenn es dann olympisch ist, da auch olympisch, dann bist du einer der wenigen. Ich habe mal gehört, es gibt halt so ganz, ganz wenige Sportler, die das geschafft haben, bei der Winter- und Sommerolympiade zu gewinnen. Und das waren lustigerweise vor allen Dingen, glaube ich, auch Radsportler, die dann auf der Bahn gefahren sind und gerudert sind zum Beispiel, habe ich mal irgendwo was gehört.
Mhm.
Und ansonsten gibt es da nicht so viele. Warte mal, ich habe gerade, muss ich mal kurz nachgucken, Entschuldigung, recherchieren bei den Olympischen, bei
der Podcast. Ja, aber das ist ja beides bei Sommer-Olympia, Bahnrad.
Olympische, Olympische Spiele, Sieg, ja, das stimmt, das ist ja ein Quatsch. Sieger, Winter und Sommer, aber es gab es schon mal. Das habe ich schon mal irgendwo. Nur sehen wir am Ende als eins in beiden Saisons Gold dran. Boxen und Viererbob.
Ja, ja. Ergibt Sinn, ne? Also als Anschieber wahrscheinlich dann.
Ja, das hoffe ich auch. Also ich weiß nicht, ob der die anderen von der Bahn geboxt hat. Dann gab es einmal, okay, Gold im Eiskunstlauf und. Ach so, okay. Naja, Eiskunstlauf war auch schon mal bei den Sommerspielen dabei. Das ist natürlich dann albern. Als Schnelllauf und Radsprint.
Genau.
Kommt denn? Ja, klar. Ja, ja, das gehört auch zusammen. Skispringen und Segeln. Ja, klar, dann nochmal Bobsport, Bob und Leichtathletik, Leichtathletik, Bob, Baseball und Shorttrack. Mhm. Und es gab nur einen einzigen Athleten, der in 2 verschiedenen Sportarten bei Sommer- und Winterspiele Gold gewann. Also damit, das ist natürlich nochmal was, womit man sich wirklich unsterblich machen kann. Ich weiß nur nicht, ob Mathieu van der Poel auf so bekloppte Ideen kommt wie wir. Oder ich vielmehr in dem Moment. Ja, interessant. Sehr, sehr interessant. Ja. Aber das wäre ja noch ein schönes Ziel. Man muss noch sagen, wer war es nochmal? Thibaut Nies und Del Grosso,
die Grosso, ja. Also dieses Rennen um Platz 2, das war wirklich spannend. Also das hat mich dann doch auch so ein bisschen fasziniert vor dem Fernsehgerät, muss ich sagen, weil das ging hin und her. Zunächst sah es so aus, als könnte Thibaut Nies dann das gewinnen, das Rennen um den 2. Platz. Aber Thibaut Del Grosso hatte sich so alles für die letzte Runde aufgespart und hat es dann sich geholt und den niederländischen Doppelsieg
vollständig gemacht. Ja. Ja, Nice hat auch irgendwie so, ich halte ihn für, also ich freue mich schon, ihn zu sehen, wenn Mathieu van der Poel nicht dabei ist, weil ich glaube, dass er ist auch wirklich ein Fahrer, der sehr viel mit dem Kopf, wie soll man sagen, wo sehr viel im Kopf rumgeht. Und wenn es dann mal nicht läuft oder ich glaube, er ist nicht jemand, der während so eines Rennens sehr oft Comebacks feiern kann. Ne? Also wenn er dann einmal geschlagen ist, dann steckt er sehr schnell auf. Aber ja, trotzdem, da sind, glaube ich, die richtigen 3 vorne gelandet. Das muss man so sagen. wenn man so die
ja, gesamte Zufall, Saison. Weil da war da keiner, also das ja. ging extrem, war auch ein extrem selektiver Kurs, wie ich fand. Ja. Da waren wirklich die Besten vorne.
Und auch wenn man die ganze Saison betrachtet, finde ich, ne, dass da durchaus eben. Die richtigen
vorne waren. Also da hat man immer dieselben Gesichter eigentlich da vorne auch gesehen, die jetzt bei der WM vorne waren.
So, nächster Punkt auf unserem Plänchen hier, den wir haben. Die Tour de France Wildcards sind vergeben. Und das habe sogar ich mitgekriegt. Wie heißt die Mannschaft genau? Caral Seguros. Ist das die Liberty Seguros Mannschaft, die alte? Nee, ne?
Nein, Caral.
Ja.
Das ist eine andere Mannschaft. Also das ist nicht die du meinst.
Ja. Ich wollte schon sagen, was ist aus denen? Was sind die denn eigentlich später geworden? Ist das
Astana ist das geworden. Ja, aber, ja, die Lizenz sozusagen, wenn man sich die Historie anschaut, ist dann weitergewandert zu Astana.
Konnte ich jetzt nur wegen Contador, der bei Astana ja dann gefahren ist, konnte ich das so ein bisschen weiter verfolgen, irgendwie gedanklich. Naja, die spanische Mannschaft ist es geworden und das war dann für auch so ein bisschen für den deutschen Rennradsport, zum Beispiel die Rose Rockets, also Rose als mittitelgebender Sponsor, glaube ich. Ein bisschen Enttäuschung.
Ja, also ich glaube, sage ich mal, in der Radsportblase waren davon viele überrascht von dieser Entscheidung, weil sie doch damit gerechnet haben, dass jetzt die Rose Rockets diese Wildcard bekommen werden, weil sie doch zum einen einen Sponsor noch an Bord geholt haben, zum anderen natürlich auch die Kader dementsprechend aufgestellt haben. Jetzt haben sie Dylan Groenewegen geholt. Sie haben noch Marcel Kittel als Sprinttrainer engagiert zum Beispiel. Aber wenn man dann mal ein bisschen genauer darüber nachdenkt und auch sich die Situation ein bisschen aus der Nähe betrachtet, ist es dann doch eine logische Entscheidung, Caral diese Wildcard zu geben im Gegensatz zu Unibet Tietema Rockets, weil einerseits aufgrund der sportlichen Qualifikation war Caral letztes Jahr in der Teamrangliste vor denen. Und zum anderen muss man natürlich auch sehen, aus Sicht der ASO, die Tour de France startet in Spanien, in Katalonien. Caral ist ein spanisches Team und das ist jetzt nicht irgendwie, ein Wald- und Wiesenunternehmen, sondern das ist Caral, eine Bank, die schon, sehr potenter Sponsor ist und im Hintergrund wahrscheinlich auch viel Lobbyarbeit betrieben hat und dementsprechend möchte man natürlich auch dann da vielleicht eher einem spanischen Team nochmal die Möglichkeit geben, zusätzlich dabei zu sein. Und klar, Unibet Tietema Rockets, die fahren offiziell mit einer französischen Lizenz, aber das Team ist weit davon entfernt, sage ich mal, jetzt in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit, französisches Team zu sein, sondern ich glaube, Christian Prudhomme war es, der es auch gesagt hat, sie werden als niederländisches Team wahrgenommen und so ist es letzten Endes auch. Und ich glaube, das ist auch gar nicht mal so, klar waren die enttäuscht, aber so schade für sie, weil die könnten sich eher beim Giro beweisen.
Und Prudhomme hat ja das beste Argument einfach mit dieser Wertung, also mit der Liga. Ne? Das ist ja etwas, worauf man sich bei allen Sponsoren kam oder so. Man könnte ja dann einfach den Vorwurf draus kreieren, okay, es ist das Geld wegen. Aber er kann sich ja immer auf dieses Ranking zurückziehen und das ist immer so. Ganz kurze Zwischenfrage. Wie hieß denn nochmal dieses Team, wo Oscar Sevilla und so, hieß es nicht auch Racing Rockets irgendwas? Weißt du, welches ich meine? Dieses
komische Rock Racing.
Rock Racing. Ja, ich dachte, ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken. War nicht Cipollini auch dabei und so, diese ganz komische Truppe? Das amerikanische Team. Fährt Oscar Sevilla eigentlich noch? Ja, ne?
Ich glaube schon.
Ich glaube, die Frage sollten wir uns jedes Jahr einmal stellen und einfach ohne nachzugucken mit beantworten können mit Ja.
Team Medellin.
Ja, er fährt noch.
Hat schon ein Rennen bestritten dieses Jahr.
Mit
27. mein.
47?
27. Nee. Alter 49.
Ach so, 49, ja. Boah. Alter, der ist nur 2 Jahre jünger und ich fährt da noch. Ach ja. Naja. Also schade für die Rosefahrer, aber so ist es nun mal. Und damit kommen wir jetzt. Jetzt sind, glaube ich, nur noch in Anführungszeichen Rennen oder kommt da noch was Sonstiges? Nee. Dann würde ich jetzt vielleicht nochmal gerne den Vingegaard-Sturz an der Stelle kurz einwerfen.
Ja.
ist abgeräumt, nein, ist nicht abgeräumt worden, sondern wenn man mutmaßlich, also alles, was kolportiert wird, war so, ein Hobbyfahrer ist hinter ihm hergefahren oder mit ihm gefahren oder ihm hat ihn gejagt. Wobei ein Wingegaard sich wahrscheinlich eigentlich nicht von so einem Typen wie uns jagen lassen sollte, aber er wollte ihm entfliehen und ist dabei gestürzt. Und dann, das wurde dann, daraus wurde dann, ey, lass doch bitte unsere Fahrer in Ruhe. Sehr, sehr verkürzt das Ganze. Aber im Kern, glaube ich, richtig. Und mir würde ja niemals einfallen, hinter einem Wingegaard herfahren zu wollen.
Nee, was willst du da auch?
Ja, also, da habe ich nichts zu suchen.
Wenn, also, zumal, wenn der dann merkt, dass du ihn da irgendwie störst, dann gibt er halt kurz Gas und ist weg.
Ja, und dann, ich kann mir auch vorstellen, also das wäre mir ja in dem Moment einfach so unangenehm, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt, dann vielleicht noch einen Film zu machen oder ein Filmchen, ein Foto oder so, wenn, mir ist es ja schon fast unangenehm, irgendwie, wenn ich jetzt, ich habe mal einen Profi, der auch aktuell bei einem Tour de France Team fährt, bei einer Veranstaltung gesehen, er stand neben mir, er hat mich nicht erkannt, das wundert mich nicht, ich habe ihn erkannt, mir ist das schon unangenehm, jemanden nach einem Foto zu fragen oder so. Ich würde ja niemals dann hinter so jemandem herfahren, abgesehen von meinem Mangel an also ne, dass ich nicht könnte, kann ich nicht nachvollziehen. Also wie man, also was man davon hat.
Ja, also das Ego wahrscheinlich einfach ein bisschen aufzupolieren ist vielleicht die gängigste Antriebsfeder.
Ja, aber weißt du, wenn der gerade so im Grundlagenbereich 1 mit Nasenatmung den Berg hochfährt, während ich daneben mit hochrotem Kopf und nahe dem dem Blutsturz hochrase, also wenn ich damit mein Ego aufpolieren kann, dann weiß ich jetzt auch nicht, wie es um mein Ego bestellt ist, muss ich ganz ehrlich so sagen. Also, naja, es ist und wenn das dann noch zu einem Sturz führt, dann bei ihm, dann, also bei dem, bei Wingegaard, dann würde ich ja, also stell mal vor, durch so einen Unfall würde ich der Verursacher dessen, dass er nicht zum Giro fahren kann oder so. Wäre ich ja, würde ich mich mein Leben lang schämen. Naja, aber kuriose Geschichte finde ich das irgendwie. Also lass die Profis Profis sein. Ich fand den Text von der Sandra, hast du ihn gelesen beim Tourmagazin wahrscheinlich?
Ja, genau, das auch kann man ja auch auf den, sag ich mal, eigenen Trainingsbereich ein bisschen runterbrechen.
Ja, ja, genau. Also und finde das fand ich sehr, sehr gut und das hat das auch sehr gut beschrieben. Wenn du dich hinten dran hängst, frag kurz. Also es gibt, ich habe noch nie erlebt, dass man dann ein Nein bekommt von irgendwelchen Leuten. Und wenn doch, dann ist das natürlich zu respektieren. Also es ist eine ganz einfache Frage des Respekts, wenn man sich irgendwo dranhängt, einfach kurz Bescheid zu geben. Abgesehen vom Sicherheitsaspekt, ne? Also ich muss ja, wenn ich vorne bin, einfach nur einen kleinen Schlenker fahren, warum auch immer, und einfach nur, weil mir mein Gel gerade aus der Hand gefallen ist, da liegt er hinten vielleicht da, weil er irgendwo, oder ein Erdloch oder sonst etwas. Also ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern braucht man sowas nicht sagen, die werden alle ausreichend höflich und ausreichend geschult sein. Aber deswegen, ich fand diesen Artikel, ich meine, das ist, man könnte halt ein bisschen sagen, also es wird so den, wie sagen, preaching to the converted oder so ähnlich, ne? Also alle, die das gelesen haben, haben wahrscheinlich einfach nur mit dem Kopf genickt und haben gesagt, ja klar. Aber die Leute, die das nicht machen oder sich nicht an sowas halten, die erreichst du ja eh nicht durch so einen
Artikel an der Stelle. Die Realität, wollte ich gerade sagen, sieht ja teilweise dann doch wirklich anders aus.
Ja. Ach ja, aber es sollte erwähnt sein, wie gesagt, also ich glaube, sowohl der sehr, sehr schöne und sehr, sehr gute und sehr wichtige oder richtige Artikel, gucken, ich werde ihn hier auch noch verlinken an der Stelle, soll erwähnt sein, auch in diesem ganzen großen Kontext. Aber ich glaube nicht, dass man das uns Hörerinnen und Hörern, unseren Hörerinnen und Hörern sagen muss. Naja. So, dann kommen wir mal zu den Rennen. Du hast es aufgebaut von hinten nach vorne oder von neu nach alt, wenn ich das genau richtig sehe. Und dann starten wir damit sozusagen bei der Valencia-Rundfahrt, die wahrscheinlich an diesem Wochenende begonnen hat.
Die hat gestern begonnen, also Tag der Aufnahme ist jetzt der 5.2., der Donnerstag.
Stimmt, Veröffentlichung wird morgen Freitag, dann mit an Sicherheit ganz wahrscheinlich kann sein. Das heißt natürlich nicht am Wochenende, wir haben ja schon Donnerstag, völlig erschossen. Nee, ich bin gedanklich irgendwie, die Woche ist bei mir ein bisschen durcheinander, deswegen dachte ich so, ja, also ich habe immer noch nicht Donnerstag, aber egal, gestern.
Ja, auf jeden Fall Valencia-Rundfahrt, fünftägige Rundfahrt, also das läuft dann jetzt noch bis zum
Wochenende.
Genau, bis zum Sonntag und mit Remco Evenepoel am Start, mit Almeida, zahlreichen guten Fahrern, die dort ihren Saisoneinstieg oder sage ich mal, ihre ersten Rennen bestreiten. Erste Etappe am Mittwoch war ganz interessant, weil es da schon so ziemlich hügelig war und zwischendrin das ganze Feld mal so, ja, schon sehr reduziert auseinandergeflogen ist. Red Bull hat dann versucht, so die numerische Überzahl in dieser Gruppe auszuspielen. Pellizzari, ein Kletterer, ist vorne auf diesem Flachstück rausgefahren, wurde dann aber wieder eingeholt und am Ende ein Sprint gewonnen von Biniam Girmay vor Arne Marit von Red Bull Bora Hansgrohe, der übrigens auch schon ein Rennen gewonnen hat dieses Jahr. Kommen wir später noch dazu. Und ja, es hat mich sehr gefreut für Biniam Girmay. Zum einen, weil er jetzt in dem neuen Team fährt, NSN Cycling Team, die Nachfolgemannschaft vom Team Israel Premier Tech.
Jetzt wollte ich einmal punkten mit Wissen. Und
zum anderen war es auch tatsächlich sein erster Sieg seit der Tour de France 2024.
Ach krass. Ja, das
da hatte er die 12. Etappe zuletzt gewonnen und natürlich, viele werden sich daran erinnern, auch das grüne Trikot mit nach Hause genommen. Und letztes Jahr war kein gutes Jahr für ihn. Klar, er hatte einige zweite Plätze, auch dritte Plätze. Aber er konnte da nicht an die Erfolge anknüpfen und von daher, jetzt hat er mal wieder ein Rennen gewonnen und, was man auch vergisst, der ist erst 25.
Ja, auf jeden Fall. Also, was glaubst du, wie ihm dieser Teamwechsel bekommen wird? Also, ich meine, klar, wenn er jetzt das erste Rennen fährt, das erste Rennen gewinnt, das ist natürlich immer ein guter Start, aber was hältst du von diesem Team NSN oder dem ehemaligen Team?
Es ist ziemlich, muss man sagen, ja, bunt durchgemischt. Es hat jetzt nicht strikt irgendwie eine Ausrichtung in Richtung Rundfahrten oder in Richtung Klassiker, was dann die Klassiker angeht. Und da kommen wir zurück auf Girmay. Dürfte ihm das sehr gut tun, weil er da auch der alleinige Chef wirklich sein wird.
Okay. Also auch von den Nationen her, ne? Also wirklich, es wird wenig Teams geben, die so bunt gemischt sind, glaube ich.
Ja, vier Briten haben sie. Das ist dann auch schon die Mehrheit der, sag ich mal, oder der größte Anteil unter den 30 Fahrern. Aber ansonsten.
Drei Neuseeländer, zweimal Belgien, Kanada, da kenne ich noch nicht mal die Karte. Ich glaube, Tschechoslowakei. Spanien, Frankreich, vier Engländer, sagtest du schon, Italien, Israel. Also schon bunt. Und das denke ich mal. Ja, bin gespannt auf, wie dieses Team jetzt mit diesem ganzen Wechsel und dem Hickhack, also wie sie quasi aus dem, ich will nicht von Neugeboren sprechen, ne, aber das letzte Jahr war ja wirklich nicht das Beste für sie, nicht als für die einzelnen Personen betrachtet, sondern insgesamt, wie sie da rauskommen, wie sie da auferstehen und mal nach vorne gucken. Heute gab es.
Dann noch zu der Etappe vielleicht sehr schlechte Nachricht. Es gab auch einen Sturz von Mats Pedersen, der sich dabei das Handgelenk und das Schlüsselbein gebrochen hat und jetzt dann erstmal eine Weile ausfallen wird und das wird mit Sicherheit auch seine Klassikersaison beeinträchtigen.
Das stimmt. Etappe 2 heute war dann ein Zeitfahren. Auch da vielleicht schon mal wieder ein bisschen vorweggenommen, was wir im späteren Verlauf der Sendung noch hören werden. Gewonnen von Remco Evenepoel, den aktuellen Zeitfahrweltmeister, vor Vlasov, also Red Bull. Die scheinen mit dem Zeitfahrgeräten schon ganz gut umgehen zu können. Also schon jetzt sehr gut drauf zu sein.
Ja, da macht sich offenbar die, sag ich mal, oder
die Übung.
Die Investition von Red Bull bemerkbar und das Know-how, was auch die dann wirklich mitbringen. Jetzt im Zeitfahren muss man natürlich dazu sagen auch, dass die zweite Etappe heute sozusagen außerhalb der Konkurrenz stattgefunden hat. Aufgrund von starkem Wind gab es keine, wurden die Zeiten nicht ins Gesamtklassement übertragen. Und es ging halt nur um den Tagessieg. Dementsprechend war jetzt kein langes Zeitfahren, 17 Kilometer. Ergebnis, was man so ein bisschen auch erwarten konnte. Evenepoel vorne, Vlasov auf 2, vielleicht jetzt nicht so unbedingt, aber die Kandidaten dahinter, Vacek, Ben Turner. Das konnte man schon so alles einigermaßen absehen. Aber für Remco Evenepoel natürlich geht, sage ich mal, diese Erfolgsgeschichte, diese kleine Erfolgsgeschichte, die es jetzt schon ist bei Red Bull, vierter Sieg, im fünften Renntag genau. weiter. Das ist schon mal ein sehr, sehr gelungener Einstand.
Das wollte ich gerade sagen. Es kommt ja auch einfach sehr wichtig. Es ist ja auch wichtig einfach für die, wie kommen sie rein, ne? Nach so einem Teamwechsel und gerade bei so einem Remco dann auch noch, der auch ein bisschen Gemütsmensch ist. So ein Start, wie man ihn da jetzt gesehen hat, das ist das, was er braucht. Sind jetzt noch drei Etappen, sagtest du. Morgen eine Etappe, könnte sogar wieder, weiß ich nicht, der Berg ist wahrscheinlich zu schwer für Sprinter. Und hinten raus wird's, für einen Bergfahrer ist es auch nicht, weil hinten raus geht's wieder bergab und flach, würde ich jetzt tippen auf eine Ausreißergruppe. Dann am Samstag so ein bisschen welliges Terrain, hinten zweite Rennhälfte vielleicht sogar. Klassiker ist es nicht wirklich, ne, aber so viele kleine Stiche, Anstiege oder mehrere, vielleicht so ein bisschen mehr als eine Handvoll. Und am Sonntag dann würde ich auf eine Sprintankunft tippen. D'accord?
Ja, ich denke, Samstag ist der Tag, wo die Gesamtwertung entschieden wird. Mhm. Mit diesem sehr, sehr hügeligen Profil im Hinterland der Küste da und Sonntag aufgrund der Kürze der Etappe könnte es auch sein, dass da noch was in Richtung Klassement versucht wird, aber es könnte auch, wie du gesagt hast, einfach eine Sprintankunft werden.
Da würde ich fast drauf wetten. Valencia-Rundfahrt. That's it. Jetzt kommt eine Etappe, eine Veranstaltung, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Ich versuche es trotzdem. Étoile de Bézèges.
Genau.
Oh, ja. Quatsch.
Das trifft es doch schon sehr gut. Das erste, sag ich mal, kleinere Etappenrennen in Frankreich, was man im Sommer dazu hat. Und
kannst du dein Kabel nochmal auf den Tisch legen? Es knackt gerade wieder ein bisschen, wenn das da irgendwas geändert wurde.
Pardon.
Ja, schlimm. Das kann man ja korrigieren.
Letztes Jahr war das Rennen in den Schlagzeilen, wenn du dich dran erinnerst, eher dadurch, dass da irgendwelche Autofahrer im Feld rumfuhren.
War das in der Bretagne? Ist das in der Bretagne?
Nee. Nein, das ist eher im Süden Frankreichs.
Okay.
Und dieses Jahr hat man die Sicherheitsbedingungen da auch massiv erhöht. Dementsprechend hoffen wir mal, dass da jetzt nichts passiert. Da war dann am Mittwoch die erste Etappe mit so einem Bergauffinale. Hügeliger Sprint, am Ende gewonnen von Tom Krabbe vom Team Flanders Baloise.
Also das Fahrer, zweite Liga,
20
ne?
Jahre erst. Ja, ja, genau. War ein bisschen überraschend und zweite Etappe dann jetzt am Donnerstag war ein Massensprint gewonnen von Mathieu Kockelmann vom neuen Team Lotto Intermarché. Bisschen überraschend fand ich das, dass er sich dagegen Dylan Groenewegen im Sprint durchgesetzt hat.
Und in beiden Fällen waren es Ausreißergruppen, die kurz vom Ziel eingefangen wurden noch. Also das alte Spiel wird dann durchgezogen. Grand Prix ich weiß es doch nicht. Das wiederum, da habe ich ein bisschen was gesehen von, aber natürlich nur das, was du auch weißt und am Ende ansprechen wirst. Die Szene mit dem, das war doch da, ne? Mit dem
Citybiker.
Mit dem Citybiker. Ach, Idioten unterwegs, mein lieber Herr Gesangsverein. Aber nun ja, kommen wir erstmal zum Sportlichen. Ist ein Rennen, was jetzt eher anspruchsvoll ist, würde ich sagen. Also ne, so ein hügeliger Terrain rund um Marseille.
Ist was für hügelfeste Sprinter. Also nichtsdestotrotz, wenn man sich mal die Historie dieses Rennens anschaut, dann war es doch so überwiegend, sag ich mal, in den letzten Jahren, dass es in der Regel einen Sprint aus einer größeren Gruppe gegeben hat. Es gab ein, zwei Mal, wo da eine Zweiergruppe oder glaube auch einmal ein Solist angekommen ist. Mhm. Aber am Ende ist es dann doch eher was für hügelfeste Sprinter. So auch in diesem Jahr gab es einen Sprint aus einer großen Gruppe. Am Ende waren es dann noch über 50 Fahrer in dieser Gruppe. Gewonnen von Brian Coquart. Auch vielleicht ein bisschen überraschend, weil er hat jetzt dann im letzten Jahr, war ich auch nicht mehr, hat er letztes Jahr einen Rennen gewonnen. Der Tour hat dann gewonnen. Aber seine großen Zeiten liegen schon so gefühlt ein bisschen hinter ihm.
Ja.
Umso mehr hat es mich dann auch so ein bisschen gefreut, dass er da mal wieder einen Sieg holen konnte.
Wobei man sagen muss, seine besten Zeiten sind vorbei. Er ist auch trotzdem erst 33, ne?
Ja, aber im heutigen Radsport ist das natürlich schon so ein bisschen.
Ja, ja, er ist 14 Jahre dabei, ne? So, wenn man es so rumsieht, dann war zuletzt auch, ich weiß nicht, da hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal drüber gesprochen, ne? Dieser Artikel, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Magazin oder auf welcher Webseite, so nach dem Motto, naja, die verbrennen halt einfach schneller. Also, ne, gar nicht kritisch gemeint, sondern die Fahrer haben halt nicht mehr irgendwie die 22, 23 Jahre, die sie fahren, sondern einfach ist es alles so sehr perfektioniert und es muss alles so sehr von Anfang bis Ende, vom ersten bis zum letzten Tag der Saison aufeinander abgestimmt sein, dass sie einfach früher auch aufhören werden. Und das passt ja genau zu dem, was du sagst, ne, Kukar. Nicht auf dem absteigenden Ast, aber er hatte schon bessere Jahre als die letzten. Und ja, 33 ist dann vielleicht ist 33 das neue 40. Oder nee, umgekehrt ist 40 das, nee, anders doch, ja. Kukar bei der Marseillaise gewonnen.
Ja, war auf jeden Fall ein ziemlich wilder Sprint, sieht man auch so ein bisschen am Ergebnis. Da wurden zwei Fahrer auch zurückgesetzt, weil sie einfach ihre Linie ziemlich abrupt verlassen haben im Sprint.
Und die Überschrift bei dem von dir verlinkten Artikel, Unbelievable Reckless Man on a City Bike, da ist halt ein Typ irgendwie mit so einem, wie so ein Leihfahrer oder ein Mountainbike scheint es mir zu sein, so ein Crosser, der hat sich da einfach auf die Strecke geschlichen. Ja, was für ein Idiot.
Das hat mich so ein bisschen erinnert, wo war das letztes Jahr? Bei Lüttich, Bastogne Lüttich, der Frauen.
Ja, das genau.
Das ist doch auch einfach jemand vom Straßenrand, hat sich ins Rennen eingeschleust und ist dann ein Stück mitgefahren irgendwie.
Ja, wobei das, muss ich ehrlich sagen, finde ich fast noch ein bisschen perfider. Weißt du warum? Aus dem einfachen Grund, der Typ, ne, der das jetzt hier in Frankreich gemacht hat, ist halt ein Idiot. Der hat vielleicht eine Wette verloren oder sonst etwas. Der hat sich gesagt, komm, ich nehme jetzt mein Straßenrad und dann fahre ich da mal mit. Und da kann ich 5 Minuten mithalten oder denkt, er kann 5 Minuten mithalten, muss ich mal sagen. Da rolle ich einfach die Straße, hier geht's bergab, da rolle ich einfach mal mit. Idiot, hat ja noch nicht mal einen Helm angehabt. Spinner, Wette verloren, lustiger Vogel im Dorf oder weiß der Geier was, ne? Aber der Typ, der sich beim Frauenrennen eingemischt hat, der fuhr in Montur, der fuhr ein Rennrad, der fuhr und hatte einen Helm, der hatte eine Brille. Der wusste genauer, also ich bilde mir ein, der wusste deutlich genauer, was er tut, als der. Das ist, finde ich, noch so ein bisschen der qualitative Unterschied. Das eine ist ein Vollidiot und das andere ist wirklich ein hirnloser Vollidiot.
So kann man es aussehen, ja.
Ja,
also kann nachvollziehen, was da dein Gedankengang ist, ja, klar.
Ja, also der eine ist sich noch nicht mal bewusst, was für ein Idiot er ist. Der andere weiß es, glaube ich, zumindest hinterher spätestens sehr, sehr, sehr genau. Das finde ich, ist das Wissen darum macht es noch mal schlimmer. Ja, mein Gott. Idioten gibt es immer wieder. Wenn ihr seht, dass jemand sowas plant, also ich weiß auch nicht, was macht man da, wenn man sieht, man steht da am Rand. Ich meine, wer stellt sich da hin, wo die gerade vorbeibrettern? Da sieht man ja nur eine Zehntelsekunde.
Aber es passiert tatsächlich sehr häufig, wenn jemand irgendwie versucht, mit den Fahrern mitzulaufen oder so, dass der dann von den anderen Fans reguliert wird und dementsprechend auch von der Straße geholt wird.
Ja, zum Glück. Sollte man viel mehr machen. Ayua Tour. Da kann ich jetzt, ohne genau zu sagen, relativ sicher vermuten, dass das in Australien war.
Nein.
Nein? Wie nein?
Es ist nicht ganz, sag ich mal, auf der anderen Seite des Erdballs. Es ist, nicht in der Nähe, aber es ist im, wie sagt man hier, im Nahen Osten.
Okay, dann habe ich das mit dem Sponsor. Jaco Aluja. Das wird anders geschrieben, ne? Ich Idiot.
Genau, das ist
massiv blamiert. Das Rennen. Ja. Ich habe das verwechselt mit dem australischen, was ist das? Ein Wohnmobilverleih, glaube ich.
Jayco ist ein Wohnmobilhersteller.
Ja, aber Aluja ist es nicht auch?
Ist eine Region in Saudi-Arabien.
Ja, aber wie heißt, nee, ja, aber auch, ja, das meine ich ja. Egal, sprechen wir jetzt über die Region in Saudi-Arabien und beim nächsten Mal sprechen wir dann über den Verleih. Ich meine immer den Schriftzug auch gesehen zu haben in Australien an Wohnmobilen, aber vielleicht habe ich das Jayco auch gelesen und das Ayua kommt dann gar nicht mehr. Ich mache mich nochmal schlau. Bis zum nächsten Mal, ist meine Hausaufgabe. Aber jetzt
fahren wir
in Nahen Osten.
zu dem besagten Rennen, also es ist ein Rennen mit, wie viel sind das, 5 Etappen insgesamt sogar, hat sich jetzt die letzten Jahre so ein bisschen etabliert und am Ende gab es da, glaube 2 Etappen waren es, die recht schwierig waren, gewonnen von Jan Christen, 21-jähriger Schweizer vom Team UAE in der Gesamtwertung. Und man muss dazu sagen auch, er war am Anfang ein bisschen im Hintertreffen. Ich glaube, die erste oder die zweite Etappe war das, wo er erst in einen Sturz verwickelt war und dann halt auf der Windkante lange nicht rankam. Und da gibt es auf Social Media auch einige Videos, die da zeigen, wie er sich da erst aus diesem Sturz so ein bisschen rabiat löst gegenüber den anderen Fahrern, mhm, die da am Boden liegen und er sich dann später am Teamwagen erst festhält, dann vom Kommissar ermahnt wird und dann später auch noch relativ lange da im Windschatten fährt. Von daher hatte das für mich jetzt so einen kleinen Beigeschmack. Nichtsdestotrotz, rein sportlich gesehen, hat er es auf dieser schweren letzten Etappe dann mit den Beinen gerichtet und hat sich da den Gesamtsieg vor Sergio Higuita von Astana geholt.
Mhm. Sagen muss man oder erzählen muss man natürlich auch, wenn man darauf Bezug nimmt, dann noch diese Sturzgeschichte. Das Video habe ich nämlich auch, flog an mir vorbei. Bei welcher Etappe war das? Also dieser 100 Kilometer kmh.
Ich meine, es war schon auf der ersten Etappe, oder?
Ich würde nichts drauf wetten, aber da sind es wirklich, ich glaube, in den Bildern konnte man es nicht wirklich richtig sehen, also zumindest die ich gesehen habe, und da war ich auch gar nicht traurig drum. Da sind sie halt fliegen gegangen bei Tempo, also ich will nicht sagen, sagen wir mal kurz unter 100, ob es jetzt 100 waren oder 95 oder 93, das ist dann am Ende des Tages, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr egal, weil kannst du dir vorstellen, also du,
Etappe 3 war es, ja.
Kannst du dir vorstellen, was in dem Moment durch den Kopf gehen muss, wenn man überhaupt wahrscheinlich gar nicht die Zeit hat, sich irgendwas Gedanken zu machen?
Du kannst ja gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Oder beziehungsweise es geht halt einfach so schnell, du siehst es vielleicht noch kurz und dann liegst du auch schon auf der Nase und stehst hinterher, wenn es gut läuft, wieder auf. Von daher kann man da sagen, bei diesem Sturz alles, ja, das heißt alles im Rahmen noch, aber da hätte viel mehr passieren können.
Absolut. Es war halt von der Strecke. Die Strecke war halt, ne, also relativ breit. Also wir sind auf der linken Seite in Fahrtrichtung gestürzt. Rechts ging es ja, glaube ich, so runter auch, ne, ein bisschen. Also es hätte viel, viel böse aus können, aber ich möchte mir das gar nicht vorstellen. Bist du mal bei höherer Geschwindigkeit gestürzt?
Ich glaube, so. 60 war mal irgendwie so das
Schnellste. Da gruselt es mir schon, da kriege ich schon.
Das war aber relativ sanft noch, weil ich da in den Graben gefallen bin.
Also den Ulrich gemacht.
Mehr oder weniger, ja.
Boah, nee, jetzt muss ich mir, ich glaube, bei mir war das Schnellste so knapp an die 35, 32, 33 oder so, als ich mit dem Lenker abgeflogen bin, aber boah, nee. Möchte ich mir gar nicht vorstellen. Allen Hörerinnen und Hörern immer viel Glück, dass euch das sowas nicht widerfährt. Erst recht nicht bei Tempo 100.
Ja, und es gab dann auch einige Fahrer, die dann sich da ein bisschen Ärger wehgetan haben. Zum Beispiel Laurens Rex vom Team Suda Quickstep hat sich da, wie nennt man das auf Deutsch?
Sag's auf Englisch.
Den Dornfortsatz.
Den Dorn, ist es das unten am Fuß? Ja, ne?
Ja, ich glaube, es ist der, ich bin kein Mediziner.
Nee, ich auch nicht.
Am Wirbel ist das.
Wie heißt es denn auf Englisch, wenn du es auf Englisch weißt? Dornfortsatz Wirbelsäule. Das klingt jedenfalls ungemein unschön. Prozessus spinosus, ein Paria nach hinten gerichteter knöcherner Vorsprung am Wirbelbogen der Halsbrust und Lendenwirbel. Genau. Um Jottes Willen. Boah, nee, möchte ich auch nicht brechen. Da möchte ich auch, also an der Wirbelsäule soll alles da bleiben, wo es ist. Das ist ganz gut so. Also sitzt alles für mich ganz, ganz okay. Kam ja auch, Entschuldigung, wenn ich diesmal ein bisschen reingrätsche, aber mir kommen gerade so ganz viele Sachen in den Sinn. Hast du das auch mitgekriegt? Das wurde, glaube ich, vorgestellt auf dieser Messe, deren Name Velo Fies oder so ähnlich. Ich kann mir den Namen nicht merken. In Belgien, der Airbag sozusagen für Radfahrer.
Aerobag.
Ja.
Das ist ja bislang ein Startup erstmal aus Belgien, das eine Art, sage ich mal, Airbag, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so eine Art Ringsystem, was man sich umschnallt und das dann auch mittels Sensorik, KI etc. auf, sag ich mal, Bewegungen des Körpers reagiert und sobald es da irgendwie schneller wird, löst sich so eine Art Airbag aus.
Absolut der richtig. Dann
dich
schützen soll.
Ja, deinen Oberkörper schützt und sich aufbläst.
Oh, bist du noch da?
Ja.
Ah, ja. Ja, genau, der deinen Oberkörper schützen soll und sozusagen das Schlimmste vermeiden soll. Also wer der jetzt zum Beispiel, ich überlege mir gerade aber auch, was wohl, also man stelle sich jetzt vor, das wäre bei diesem 100 km/h Sturz passiert, ne? Mhm. Man stelle sich mal vor, die wären dann so, ich denke mir die gerade, kennst du, ich habe gerade so ein ganz groteskes Bild, kennst du diese Fußballspieler in so großen aufgeblasenen Luftballons? Also diese in so durchsichtigen großen Kugeln sind, die mit so 2,5 Meter Durchmesser oder 2 Meter, wo man sich dann drin bewegt. Das Bild habe ich gerade vor Augen, wie so bei 100 km/h diese Airbags losgehen und die dann über die Strecke bouncen. Ja, aber wir sagen ja schon, oder es sieht ja immer, oder es wird ja immer gesagt, ne, dass man muss mehr tun für die Sicherheit der Fahrer und wenn ja, das jetzt
früher
etwas
oder später
ist,
wird so ein System kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir sowas im Radsport auch sehen werden. Also im Skisport meine ich, ist es ja jetzt aktuell am prominentesten, dass es das da gibt.
Ah, ist das so?
Ja.
Ach, da wird's schon, wusste ich nicht, ich kenne mich mit Skisport, also das ist das mit den Brettern, ne, wo man den Berg runter. Okay, das wusste ich nicht, dass das da schon benutzt wird. Also ja, dann glaube ich auch, dass das nur eine Frage der Zeit ist.
Genau, aber es soll jetzt, meine ich auch, also die haben eine Kooperation unter anderem mit dem Team DSM, beziehungsweise Picnic, PostNL heißen sie ja jetzt. Und das soll, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt erstmal im Development-Team, also im unterklassigen Bereich getestet werden, bevor es irgendwo in der World Tour zum Einsatz kommt und der Hersteller ist da auch im Austausch mit dem Radsport-Weltverband und versucht das durchzusetzen.
Ja, hoffen wir es sehr. Also ich finde alles, was für die Sicherheit der Fahrer gut ist, sollte man versuchen zu installieren. Ich hoffe, dass der Radsport, der ja auch sehr konservativ ist in vielen Bereichen, das auch annehmen wird. Auch da nochmal kurz ein Abbieger. Leider Gottes habe ich jetzt zuletzt auch gehört, dass die Firma, die diese Systeme oder eine der Firmen, die dieses System zum Aufpumpen und Luft ablassen während der Fahrt baut.
Aber die sind insolvent, ja.
Genau, ja, sehr, sehr schade. Also ließ sich anscheinend, war doch die Anzahl derjenigen, die sich sowas leisten konnten, weil das war ja nicht gerade, also es war jetzt kein günstiger Spaß, ne, doch zu gering oder die Bereitschaft, diese Summe zu zahlen, bei zu wenig Leuten vorhanden. Obwohl, ja, das, Wolfering hat das doch bei der Gravel-WM auch genutzt und das war auch bei Paris-Roubaix im Einsatz.
Marianne Voss hatte das, ja.
Marianne Voss, die meine ich auch, Entschuldigung.
Genau.
War auch bei Paris-Roubaix teilweise bei
Wismar im Einsatz.
Wismar im Einsatz, genau. Sehr, sehr schade. Also hätte ich gerne gesehen, was daraus wird. Also so in der Entwicklung über die Jahre.
Ja, aber ich glaube, das System an sich oder die Idee wird ja nicht sterben, nur es ist schade, dass es dann jetzt die Firma, die es eigentlich entwickelt hat, nicht zu Ende bringen kann.
Ja, ja. Ja, schade allen Beteiligten da vor Ort oder die daran involviert waren, die da mitgearbeitet haben, die da gearbeitet haben grundsätzlich, nur das Beste. Aber das wird schon. So, wie sind wir jetzt dahin abgebogen? Oder wo waren wir, dass wir dahin waren? Wir waren bei dem 100-Kilometer-Sturz, Sicherheit der Fahrer und wären dann jetzt vom Nahen Osten, würden wir abbiegen nach Mallorca.
Ja, auf die schöne Mittelmeerinsel. Mallorca Challenge, das kennen die meisten Hörer wahrscheinlich auch. Eine lange etablierte Tradition im Radsport, dass man da sozusagen sich so ein bisschen einrollt für die Saison. Also es ist kein Etappenrennen in dem Sinne, sondern es ist eine Serie von Eintagesrennen, bei dem man beliebig viele davon im Prinzip bestreiten kann.
Genau, du kannst auch sagen, so, heute komme ich, morgen habe ich keine Lust und ja.
Eben, genau. Das
kommst du heute, halt ich komm's morgen.
Nutzen halt auch viele dementsprechend und ich habe hier, sehe ich gerade in einem Dokument die chronologische Reihenfolge jetzt falsch rum drin, aber ist auch egal, wir können es auch von der letzten bis zur ersten durchgehen. Die letzte ist traditionell Trofeo Palma. Das ist immer eher was für die Sprinter. Und ich hatte vorhin schon gesagt, der Arne Marit vom Team Red Bull hat schon ein Rennen gewonnen in diesem Jahr aus dem Sprint heraus. Das war eben besagte Trofeo Palma am 1. Februar. Also letzten Sonntag war das, meine ich. Ja, gibt es auch nicht viel mehr zu sagen. Es ist halt ein klassischer Sprint gewesen, den er von Max Kanter gewonnen hat. Mhm. Und dann, ja, der Tag davor, da war noch sozusagen der letzte große Remco-Tag auf Mallorca.
Der Remco-Tag auf Malle. Remco, Malle liegt Remco zu Füßen.
Sozusagen, ja. Also es war, sag ich mal, erst zu zweit mit einem anderen Fahrer in diesen Schlussanstieg von Porto Poyenza aus reingefahren. Also wer das kennt oder kennen wahrscheinlich auch die meisten Hörer, es ist wunderschön, wenn man da hinten hochfährt und in diesen Richtung dieses Panoramapunktes geht es dann nochmal ordentlich bergauf. Und er hat, letzten Endes hat er das Rennen verdient, gewonnen, aber man muss schon sagen, dass es wirklich absurd war, wie er da von den Motorrädern, von dem Windschatten profitiert hat und sein Begleiter deshalb auch so ein bisschen ins Hintertreffen bringen konnte, der nämlich keinen Windschatten von den Motorrädern hatte, während ja, Remco da ordentlich gezogen wurde. Nichtsdestotrotz war dann schon sein dritter Sieg auf Mallorca, den er geholt hat. Tags zuvor hat er nämlich auch die Trofeo Serra Tramontana gewonnen.
Das war dieses Solo.
Genau, das war das dieses 50 Kilometer Solo. Kennen auch die meisten. Col de Soyer war in der Mitte des Rennens ein Anstieg, den man gefahren ist. Da ist er losgefahren, hatte noch zwei Begleiter. Die hatte dann in der Abfahrt auch noch abgehängt und ist dann, ja, hat so ein bisschen Zeitvertraining gemacht, ist die letzten 50 Kilometer da alleine ins Ziel gefahren. Es gab noch einen Schlussanstieg. Da kennen wahrscheinlich die meisten auch diese Tankstelle oben. Das ist ein ganz berühmter Treffpunkt. Kann man sehr gut Pause machen. Col de Sabatalia.
Okay. Ich war noch nie da, deswegen kann ich da überhaupt nichts zu beitragen zu diesen Einschätzungen.
Ja, aber es ist alles sehr.
Ich glaube dir das alles.
Sehr, sehr bekannte Punkte auf Mallorca oder beziehungsweise Mallorca ist ja recht überschaubar, sage ich mal jetzt, Strecken, die man da hat, das sind ja alles solche Klassiker. Nichtsdestotrotz war sein Vorsprung da schon groß genug, dass er da alleine ankam mit über anderthalb Minuten Vorsprung. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Man konnte schon ahnen, dass er in sehr guter Form ist nach dem Vortag. Aber ja, für ihn lief es da wirklich
wie geschmiert.
Nach Maß, also Traumdebüt für die neue Mannschaft und vor allem, klar, es ist jetzt die Mallorca Challenge, es ist jetzt noch nicht irgendwo die super Konkurrenz am Start, aber du nimmst halt A, schon mal ein bisschen was an Druck von der Mannschaft weg und B, du zeigst halt auch gegenüber dem Sponsor und gegenüber den Teamkollegen, dass du einfach dazu in der Lage bist, für das Team Sieger einzufahren. Ja. Das finde ich ganz, ganz wichtig am Anfang der Saison.
Ja, und auch so eine Präsenz zeigen. Also in einem neuen Team so ein bisschen dich als Leader, also du wirst als Leader eingekauft und sich da jetzt die erste Hälfte der Saison irgendwo zu verstecken oder so. Ich finde das gut, wie er das macht. Also da so ein bisschen, ja, sich zu zeigen. Ne? Zu sagen, ich bin hier, ich stehe dafür ein, ich übernehme Verantwortung. Klar, ne, Mallorca Challenge, wie du sagst, ist jetzt nicht das wichtigste Rennen dieses Jahr, aber trotzdem, also Präsenz, er ist präsent, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, auf jeden Fall. Und am Tag zuvor war dann da gab es einen Mannschaftszeitfahren auf
Mallorca. Habe ich noch nie, gab es das schon mal? Ich war völlig verblüfft, als ich davon gesehen habe.
Nein, ich meine nicht. Gut, oder ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass es da mal ein Mannschaftszeitfahren gab bei der Mallorca Challenge. Trofeo Seis Salines, komplett flach im Prinzip, also man ist da so eine Art, wenn man sich das auf der Karte anguckt, so eine Art Hin-Rückweg mehr oder weniger gefahren und nichtsdestotrotz war das ja eine gute Generalprobe vielleicht auch in Richtung Tour de France, wo es ja am Anfang auch ein Mannschaftszeitfahren gibt, nicht umsonst war ja auch zum Beispiel Florian Lipowitz da an dem Tag mit am Start, weil das ja auch die beiden im Zusammenspiel letzten Endes bei diesem Tourmannschaftszeitfahren richten werden müssen. Und ja, fand ich sehr beeindruckend. Team Red Bull Bora Hansgrohe gewinnt. Überraschend auf Platz 2. Team Movistar.
Die waren noch nie bei einem Mannschaftszeit waren unter dem Top 5. Nur drei in diesem Sekunden Jahrtausend. Zurück.
Ich glaube schon, früher waren die in den Mannschaftszeiten immer recht weit vorne tatsächlich auch, aber das waren noch die Zeiten von Valverde und Co. In den letzten Jahren sind sie da eher unauffällig gewesen.
Haben sich zurückgehalten,
ja, aber haben am Ende dann, es waren jetzt zwar nur 23 Kilometer, aber nur 3 Sekunden zurück, von daher schon formidable Leistung, aber es war so der Auftakt der Red Bull Festspiele auf Mallorca. Den Tag davor gab es auch schon noch ein Rennen auf Mallorca, Trofeo Calvia. Das war der Auftakt, da war jetzt dann Remco Evenepoel noch nicht mit dabei. Das hat dann Antonio Morgado vom Team UAE gewonnen. Mhm.
Ja, damit hast du das alles schön zusammengefasst, dass ich auch ein bisschen was davon mitbekommen habe. Ich habe wirklich nur ganz am Rande, also wie gesagt, das Zeitfahren hat mich sehr erstaunt sein. Dass es das gab, hatte ich vorher noch nicht gesehen. Gut, trink mal einen Schluck. Du musst heute so viel reden, weil ich so wenig beitragen kann, weil das alles so, ich bin noch nicht in der Saison drin, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen nimm dir deinen Schluck. Kommen wir zum Grand Premio Castellón. Castellón klingt für mich nach Spanien. Castellón nach Onda klingt noch mehr nach Spanien. Und ich war positiv überrascht. Da hat Checo Ayula. Ach ja, ich dachte immer, das wäre hätte auch was mit Australien zusammen. Ja, das Team meine ich auch. Komisch. Von Michael Matthews. Michael Matthews, auch länger her, dass er mal was gewonnen hat, oder? Er hatte letzte Saison irgendwas Größeres gewonnen?
Er hat letzte Saison was gewonnen, ja, tatsächlich. Aber wenn sich viele daran erinnern, er musste die Hälfte der Saison aussetzen wegen einer Lungenembolie.
Ah ja, Eschborn hat er gewonnen letztes Jahr, okay. Und er hat die World Championship Mixed Relay Time Team gewonnen. Also das ist auch wahrscheinlich so eine Art Pendant zum Mixed Relay vom Crosser. Aber Michael Matthews wieder zurück, hat mich gefreut. Also ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ist so eine Konstante, die es ja auch schon seit 300 Millionen Jahren gibt. Insofern schönes Ding.
Ja, vor allem auch der Rennfahrertyp ist prädestiniert dafür, ein Evergreen zu sein oder beziehungsweise dann erfolgreich zu sein, wenn du ein endschneller Fahrer bist und gut über Hügel rüberkommst oder auch schon, sag ich mal, leichte Berge noch, dass es so dieses Profil gibt, auch unter jungen Fahrern nicht so oft, sag ich mal. Ist natürlich auch ein Grund, warum Valverde zum Beispiel so lange so viele Siege einfahren konnte, weil er einfach enorm sprintstark war und sehr gut am Berg auch war. So ähnlich ist es auch bei Michael Matthews. Und ja, wie gesagt, ich habe hier noch einen Artikel zusätzlich verlinkt, der ziemlich tief blicken lässt. Also er sagt da, er hat halt trainiert und die wussten halt nicht so richtig, woran er jetzt da irgendwie kränkelt. Und dann hat sich das halt als die Geschichte mit der Lunge rausgestellt und er sagt, wenn er da noch ein bisschen länger weitergefahren wäre, hätte das wirklich übel ausgehen können.
Ja. Nee, das wollen wir nicht, weil ist ein Fahrer, den man schon lange irgendwie immer so, da ist immer bei solchen Veranstaltungen, bei solchen Rennen immer irgendwie, gehörte zumindest zum erweiterten Kreis der Favoriten. War nicht auch mal Fahrersprecher? Also auch so ein Fahrer, der seinen Mund gegebenenfalls aufmacht, wenn es mal nötig ist, der sehr stark seine Berechtigung da im Peloton hat. Und umso schöner fand ich, dass er da mal wieder was gewonnen hat. Was haben wir denn dann noch hier? Sieg nach Leidenszeit, ja, das stimmt. Was macht mal Michael Matthews? Da fiel mir, da hatte ich gerade noch einen Gedanken, den ich äußern wollte, aber bum, 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 bum. Nee, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Es war nicht wichtig, wenn ich es mir nicht gemerkt habe. Und Astana jubelt. Die Astana-Mannschaft dieses Jahr, was erwartest du denn so grundsätzlich von denen? Ich finde das immer noch, jetzt ist mir wieder eingefallen. Erinnere mich später mal an Juan Antonio Fletcher, ganz am Ende. Und ich muss dir gleich noch, jetzt wo ich die Astana-Fahrer sehe, Higuita, muss ich dir gleich auch noch was erzählen. Später. Was erwarten wir von Astana? Ist auch irgendwie ein ziemlich bunt gewürfelter Haufen geworden, oder?
Schon sehr. Also es war im letzten Jahr, muss man sagen, waren die extrem erfolgreich. Die haben im letzten Jahr 32 Rennen gewonnen. Wenn du mal durchguckst, da ist jetzt kein riesengroßer Sieg dabei. Ja,
das wollte ich auch gerade sagen. Ne?
Haben sie 4 Etappen bei der Tour de Langkawi gewonnen oder bei der Tour of Taihu Lake haben sie 2-3 Etappen und die Gesamtwertung geholt. Aber nichtsdestotrotz haben sie es damit geschafft, sich in diesem 3-Jahres-Ranking vor dem Abstieg zu retten, was am Anfang der letzten Saison so ein ziemlich utopisches Unterfangen zu sein schien. Haben sie es nichtsdestotrotz geschafft und dieses Jahr, ja, muss man halt mal so ein bisschen sehen, ob sie irgendwo sich, sage ich mal, in eine Richtung spezialisieren, weil, wie gesagt, die haben keinen expliziten Fahrer, der jetzt irgendwo bei einer Grand Tour in die Top 5 fahren könnte. Und sie haben jetzt auch keinen Übersprinter im Team. Klar, wir haben gesagt, Max Kanter beispielsweise, der war jetzt auf Mallorca da einmal irgendwie Zweiter. Sie haben Matteo Malucelli, auch ein ganz, ganz schneller Fahrer im Sprint. Der hat eine Etappe bei der Alula-Tour gewonnen zum Beispiel. Und ja, sie haben viele Fahrer einfach, die gewinnen können. Und sie sind so ein Team, das die Rennen, glaube ich, sehr aktiv gestalten wird.
Erinnert mich ein bisschen, so wie du es jetzt beschreibst und wie ich das jetzt, wenn ich das höre, ein bisschen wie Education First auch, ne? Also obwohl die ja dann zumindest immer noch so mal hier einen Grand Tour Aspiranten im weitesten Sinne haben. Aber ansonsten so wilde Truppe, alles kann, nichts muss.
Genau so würde ich es zusammenfassen, ja, das trifft es sehr gut.
Danke. Oh. genau, und die haben dann in Spanien auch bei dem Klassiker Camp de Morvedre nach Estivella dann mit Scaroni gewonnen.
Genau, es war sozusagen der Saisonauftakt von diesen ganzen kleineren Rennen in Spanien und ich meine, die haben sich da an diesem letzten Anstieg diese Gruppe abgesetzt und am Ende gewinnt dann Scaroni aus dem Sprint eine Dreiergruppe.
Rundkurs am Ende, ne? Mit zumindest einmal, zweimal über so einen 5-Kilometer-Berg, der auch wirklich nicht so aussieht, als möchte man den unbedingt fahren, mehr als nötig, ne? Also jetzt kein langes, schweres Ding, aber boah, ja, okay, 7%, 11%, 9%, aber das auf 5 Kilometer.
Der Fahrer, der Zweiter geworden ist, ist ein interessanter Fahrer, Diego Pescador vom Team Movistar, ist für mich so einer, der diesem Jahr den Durchbruch schaffen könnte, erst 21 Jahre alt, Kolumbianer, ist uns wirklich ein reiner Kletterer, 1,75, 60 Kilo und ja, war auf Mallorca dann jetzt auch nochmal einmal in den Top 10 und bin gespannt, wie er sich dann den Rest der Saison schlägt.
Jahrgang 2004, für alle, die sich jetzt mal richtig alt fühlen wollen. Dann gehen wir jetzt aber nach Australien, wo ich eben ja gedanklich schon mal kurz war, zum Cattle Athens Great Ocean Race und da haben wir auch zum Glück schönerweise das Frauenrennen mit dabei. Das ist ja so, das ist nach der Tour Down Under, so ein paar Tage später dann nochmal so ein Einzelrennen, weil so nach dem Motto, jetzt sind sie eh schon mal alle da, wenn ich das richtig erinnere.
Eben, ja, also da gibt es dann, also ist glaube ich auch das einzige World Tour Eintagesrennen in Australien. Ja, traditionelle Veranstaltung fast schon mittlerweile. Also ich glaube, das gibt es jetzt seit 2015 schon. Also im Prinzip direkt nachdem er da aufgehört hat mit dem Radsport der Cadel Evans, hat er sich dran gemacht, dieses Rennen auf die Beine zu stellen. Und ja, es war in diesem Jahr sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern im Sprint einer kleinen Gruppe entschieden. Und das Männerrennen, ist vielleicht ein bisschen überraschend für manche, dass da nicht der Favorit Matthew Brennan sich durchsetzen konnte, sondern wie auch schon bei der Tour Down Under auf der einen Etappe Tobias Blund-Andresen das Rennen im Sprint gewinnen konnte.
Der Däne von Decathlon.
Ja, ist so ein bisschen die Überraschung, finde ich, der Saison, weil komme ich später noch dazu, er hat den Auftakt sozusagen bei der Tour Down Under auch gewonnen aus einem relativ starken Sprinterfeld, wie ich fand. Und ja, ist auch erst 23 Jahre alt.
Da kann man was erwarten. Bei den Frauen, hattest du ja auch bewusst mit aufgenommen. Sagst, hattest du deine Worte von eben, wiederhole ich nochmal, auch eher unerwartet vom Team FDJ. L.A. Wollaston, habe ich
Ja, also unerwartet war es jetzt bei den Frauen nicht. Ganz im Gegenteil, es war ein Favoritensieg.
Okay.
Sie hatte vorher bei der Frauentour Down Under auch schon 2 von 3 Etappen gewonnen. Von daher extrem sprintstarke Fahrerin, die auch so über hügeliges Gelände sehr gut kommt.
Okay, damit haben wir da. Und dann kommen wir jetzt zum ersten Rennen oder zum ersten heißt es ein größeres Etappenrennen? Ich habe mich heute noch mit einem Arbeitskollegen unterhalten. Der meinte, ja, jetzt kommt der Radsport, geht so richtig los. Ich so, ey, vergesst mir die Tour Down Under nicht und solche Geschichten. Ne? Das sind auch Rennen, die ihre Berechtigung haben. Aber für manch Traditionalisten fängt natürlich die Saison jetzt erst so richtig langsam an. Es wurde sogar argumentiert, im Prinzip fängt es erst so richtig an, wenn Strade Bianche als erstes Rennen kommt. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung, aber naja, was will man machen?
Vielleicht sagst du deinem Arbeitskollegen mal, er soll uns noch den Spaß lassen, solange Tadej Pogacar noch nicht am Start
steht. Ach so, ja, stimmt, das ist ein gutes Argument. Wobei dieser Arbeitskollege wohl eher gerade der medizinischen Abteilung von Jumbo-Visma, nee, wie heißen sie jetzt? Ich bin immer noch bei Jumbo-Visma.
Visma-Lisa-Bike,
schon wieder letztes Jahr. Wohl eher der medizinischen Abteilung von Team Visma-Lisa-Bike, die Daumen drückt, dass sie Wouti wieder auf die Beine kriegen. Okay, Santos Tour Down Under, mehr Etappenrennen in Australien, ne? Wie eben schon erwähnt, also da hatte man das Zeugs. Das wisst ihr alle, die hier zuhören, da brauche ich gar nichts groß sagen. Hat 5 Etappen. Ich dachte, weil ich ja letztes Jahr auch in Australien war, es hätte mich mehr abgeholt, aber ich weiß nicht, irgendwie zeitlich oder Stress oder keine Ahnung, habe ich deutlich weniger mitgekriegt. Eigentlich habe ich nur zwei Sachen so richtig mitbekommen. Deswegen bin ich jetzt gespannt, was es gab. Also, erste Etappe, Tanunda nach Tanunda. Das
Prolog war vorher noch.
Ich wollte gerade sagen, Tanunda nach Tanunda in Down Under. Das habe ich als Prolog. Genau, in Adelaide ist der gewesen.
Ja, genau. 3,6 Kilometer nur, deswegen auch ein Prolog. Eine lange Geraden und dann ein paar Kurven. Und am Ende gewonnen Samuel Watson. Guter Auftakt für das Team Ineos Grenadiers. Der hatte, meine ich, also es ist ein Spezialist für sowas. Der hatte, meine ich, letztes Jahr auch schon einen Prolog gewonnen. Ich glaube, bei der Tour de Romandie oder so war das.
Ist er nicht auch auf der Bahn viel gefahren? Kommt er nicht von der Bahn auch?
Dann bin ich jetzt überfragt.
Aber ich kann mich auch komplett irren. Aber irgendwie, ne, das würde ja jetzt auch dafür, ein Bahnfahrer, der, ne, die sind ja für diese, gerade für solche Geschichten kurz, sehr, sehr schnell, wie geeignet.
Britischer Meister, oder?
Genau. Genau, das war der Auftakt, ne? Ansonsten Jay Wine auf Platz 4, Lawrence Pitti. Wie spricht man den aus? Pitti. Wir haben Ethan Vernon und so weiter, die üblichen. Und dann kommen wir zur ersten Etappe, Vanunga, wie habe ich es jetzt eben ausgesprochen? Tanunda nach Tanunda. Und da gewinnt, ich würde es jetzt mal dem Ergebnis, das Ergebnis interpretieren, in einer Sprintetappe. Der von dir eben schon erwähnte Tobias Lund Andresen.
Mhm. Genau, also
Rundkurs, oder?
Ja, genau, es war ein Rundkurs, wo man so mehrere
Sprungschanzen
dann noch über so einen Hügel gefahren ist. Ich finde das immer in Australien oder wenn man so Karten von Australien sieht bei der Tour Down Under, bisschen skurril, wie die teilweise sowieso Quadrate irgendwie alles angelegt ist.
Ja, schachbrettartig. Da war alles volle Bild für Mannheim. Ja, das stimmt schon. Ich meine, da, als die Straßen gebaut wurden, gab es da halt nichts, ne? Und warum soll man Kurven machen, wenn man es auch gerade machen kann? Das ist die blöde Frage. Solange kein Hügel da im Weg ist, ne, kann man also. Ich habe das, glaube ich, schon vor Jahren mal erzählt. Ich musste immer lachen über die Situation, oder das kennt man ja vom Hören sagen, wenn man immer mal wieder hört, man kommt zu einer T-Kreuzung und die Leute fahren einfach geradeaus, wo keine Straße mehr ist. Das ist mir auch schon mal fast passiert. Weil du es wirklich so stundenlang einfach geradeaus fährst, ohne zu lenken, Tempomat an, unterhältst dich, Musik läuft, du unterhältst dich noch und auf einmal kommt ein Stoppschild und du denkst so, ja, oh, oh, Achtung, und man bremst dann auf einmal, das Stoppschild kommt und dann sagt man, oh scheiße, hättest du jetzt nicht noch in letzter Sekunde gebremst, wärst du einfach geradeaus in die Pampa gefahren. Das ist vorher unvorstellbar, dass sowas passieren kann, irgendwann glaubt es man dann doch. Aber es gibt auch sehr kurvige Straßen in Australien, wenn ich das beruhigt. Also ich habe zumindest ein paar kennengelernt.
Sehr gut.
Ja, so Küstenstraßen vor allen Dingen.
Die kann man schwer gerade bauen.
Ja, genau. Ne? genau, also der von dir angesprochene Tobias Lund Andresen, spricht man auf, wird er auf dem E betont? Andresen oder Andresen?
Wissen Andresen, wir nicht. Würde ich sagen, ja.
Hätte ich auch gesagt. Ja, hat den Sprint gewonnen und das gegen durchaus prominente Konkurrenz.
Ja, zum Beispiel Brennan, Tom Teutenberger. Der war auch in den Top 10, ja, Tim Teutenberg. Was ist er jetzt gewonnen? Europameister ist er doch gewonnen auf der Bahn.
Ja, ich das genau.
In Erinnerung habe. Von daher hat er sich da auch schon auf der Straße in guter Form gezeigt und sich da vielleicht warm gefahren. Und ja, Matthew Brennan, den ich sehr hoch eingeschätzt hatte, auch schon in dem letzten Podcast, da ein bisschen überraschend für mich, dann das Nachsehen gehabt. Sam Welsford, der auch so ein, ja, eigentlich ein Spezialist für die Tour Down Under ist, sehr sprintstarker Fahrer, gewechselt von Team Red Bull ins Team Ineos, auch geschlagen. Ja, mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht zu dieser ersten Etappe zu sagen.
Nächster Tag war dann schon ein bisschen hügeliger und das war aber noch nicht die, das war nicht die Etappe, wo man Winunga Hill gestrichen hat. Ja, und da hat dann Jay Vine, wenn ich es richtig interpretiere, auf einer zwei Leute weggefahren und Vine schlägt Navarez. Die zwei UAE-Fahrer machen das gemeinsam. Haben sie am Ende geknobelt oder wie war das, die Zieldurchfahrt?
Ich glaube, da wurde schon bewusst Jay Vine vorgelassen und es war letzten Endes auch die entscheidende Etappe für die Rundfahrt, weil, wie du schon gesagt hast, kommen wir später noch dazu, eine Etappe wurde ein bisschen verkürzt und an diesem Berg, den es da gab, so 13 Kilometer vor dem Ziel war das, meine ich, oder 15 Kilometer, hat wirklich UAE das ganze Feld auseinandergefahren und die sind dann beide gemeinsam weggefahren, Vine und Narváez, und haben dann eine Riesenlücke für die Tour Down Under Verhältnisse rausgefahren und da auch schon für die Vorentscheidung im Gesamtklassement gesorgt.
Und die dann Platz 1 und 2 gemacht haben und wenig überraschend hat man dann den Australier vorfahren lassen. Also ich glaube, da hat jeder auch Verständnis für irgendwo. Ob da denn der Beste da dann die Führung übernommen hat, weiß man nicht. Das muss man vielleicht auch gar nicht. Nächster Tag war dann wieder Sprintankunft. Sam Welsford, der von dir eben schon angepriesene ehemalige Red Bull, jetzt Ineos-Fahrer, hat den gewonnen. Wieder vor Tobias Lund Andresen, wie wir jetzt sagen. Der aber dann trotzdem noch das grüne Trikot, oder welche Farbe hat es da? Jedenfalls das Sprinter-Trikot auf seinen Schultern behalten konnte. Hat mir gerade eben schon gesagt, dass die Gesamtwertung zu dem Zeitpunkt auch schon Jay Vine und Navarez, spricht man Navarez, sondern Navarez. Ja. Ohne R. Was ja ist, dass ich noch lerne. Aber übrigens, wo wir schon mal gerade dabei sind, erfreulich wenig Teamnamensänderungen, ne? Ich, der immer mit sowas Probleme hat, dann relativ wenig, jetzt mal abgesehen vom NSN, nicht so wirklich viele.
Tatsächlich, ja.
Also fällt mir jetzt gerade auch erst auf. Klar, wenn alles gleich bleibt, dann fällt einem das weniger schnell auf. Sonst noch etwas zu dieser?
Nee, da gibt es auch nicht viel, was da sonst irgendwie außergewöhnlich passiert ist.
Ja,
dann wären wir bei Etappe Nummer 4, die du vorhin schon angesprochen hast, die eigentlich zum Vilanga Hill führen sollte, musste dann aber verkürzt werden von 176 auf 130 Kilometer, weil die Waldbrandgefahr da so hoch war einfach.
Finde ich, also hätten die das jetzt wegen Temperaturen runtergefahren, also ne, hätten gesagt, ey, es wird einfach zu heiß. Da hätte, glaube ich, hätte ich sofort verstanden. Aber ist so ein Peloton, also geht es dann um die Fans an dem Straßenrand? Dann hätte man auch sagen können, ey Fans, bitte bleibt zu Hause. Wir fahren aber trotzdem die Etappe ganz. Oder liegt es am Peloton? Also
sowohl als auch, also ich glaube, es war jetzt nicht nur rein wegen der Feuergefahr, sondern auch, weil es da halt bis zu 43 Grad warm werden sollte.
Ja, okay. Weil das war so ein bisschen, da habe ich, musste ich, da dachte ich ja, als ich das gelesen habe, muss ich gesagt, auf jeden Fall, das muss ich dich nochmal fragen, wie dein Verständnis davon ist. Weil ich dachte mir, okay, also durch das Peloton jetzt eine größere Brandgefahr, weiß ich nicht, ob das so gegeben ist.
43 Grad, das ist aktuell bei unseren Verhältnissen hier völlig unvorstellbar.
Ja, das unterschreibe ich dir. Hätte ich, 43 Grad hätte ich auch nicht. Was ist so fürs Radfahren deine absolute Wohlfühltemperatur, die du dir aussuchen dürftest?
Also 27, 28 Grad?
Ja, dann sind wir völlig d'accord. 27 wäre es auch bei mir gewesen. Vielleicht eher 28. 29 kann ich auch sehr, sehr gut, aber dann wird es irgendwann ja genauso kritisch. Dann kam ja,
am Ende war auch das, die Etappe, ein Sprint.
Ach ja, stimmt, wir waren gar nicht, ja.
Gewonnen von Ethan Vernon und das war dann, meine ich, der erste Saisonsieg für das NSN Cycling Team. Mhm. Der jetzt auch neu zu dem Team gekommen ist, war vorher, was heißt neu zu dem Team, ist sozusagen übergegangen aus Israel Premier Tech in die Mannschaft. Und ja, so viel mehr gibt es dazu eigentlich
nicht zu sagen. Wenn es nichts zu sagen gibt, müssen wir es ja auch nicht irgendwie. Naja, und dann kam die letzte Etappe, das war dann so ein Rundkurs, den man in Stirling, wahrscheinlich ausgefahren ist. Und diese Etappe ist eigentlich auch nur bemerkenswert gewesen, abgesehen vom Sieg Matthew Brennan von Team Wismar hat dann endlich auch die Etappe gewonnen, dass sich ein Känguru ins Feld geschlichen hat, beziehungsweise reingesprungen ist.
Geschlichen ist jetzt aber höflich formuliert, ja, das ist da reingesprungen von oben im Prinzip.
Ja. Also schon krass, aber das, also keine Ahnung, wenn du durch Australien fährst, also ne, ich hatte ja letztes Jahr das Glück, da liegen die Viecher schon des Öfteren mal auf den Straßen so. Also ich weiß, ne, also das hat mich jetzt auch so gar nicht, als ich es gesehen habe, so gar nicht gewundert, dass das auf einmal passiert ist, dass das da so reinspringt. Ich weiß nicht, ob das, ob die weder Tod noch Teufel fürchten oder ob das suizidale Kängurus sind. Keine Ahnung. Aber das sah nicht gut aus. Jay Wine ist ja, glaube ich, auch mitgestürzt, aber es hat jetzt keinen Einfluss auf das Gesamtklassement gehabt, womit er dann gewonnen hat. Aber schön ist das, glaube ich, nicht.
Nee, ich meine, er hat sich irgendwie das Handgelenk oder sowas gebrochen auch. Mhm. Also hat da schon eine Verletzung davon getragen. Und klar, das ist unberechenbar, wenn da so ein Tier einfach ins Feld reinrauscht, sage ich mal. Ich kann das nicht einschätzen, aber ich stelle mir das halt im Prinzip so vor, wie das hier mit normalen Wildwechsel ist.
Genau, also, so ein Wildschwein oder so ein Reh oder so da reinlaufen
würde. Ja, genau. Also mir ist es selbst tatsächlich auch schon mal fast passiert, dass ich mit dem Rennrad ein Reh fast angefahren hätte.
Boah, da möchte ich gar nicht auch, gehört auch zu den Dingen, wo ich nicht immer nachdenken möchte, ne? Aber ja, passiert. Also ich meine, am Ende des Tages, ob da jetzt ein Reh von der Seite kommt, ein Wildschwein oder wenn irgendjemand oder irgendetwas das Peloton zum Stürzen bringen kann, ist halt immer scheiße. Aber andererseits, draußen Sport, kannst halt nichts machen, ne? Also was, du kannst ja nicht da irgendwo ein Gitter hinstellen.
Nee, eben, also du kannst nicht die ganze Strecke abgittern, nur damit kein Känguru auf die Strecke springt.
Ja, vielleicht sind Kängurus auch dumm, ich habe keine Ahnung, aber also ernsthaft, wenn du längere Strecken fährst, ich würde sagen so auf einer 200 Kilometer Strecke, 200-300 Kilometer, alle 200-300 Kilometer hast du so ein Tier irgendwo da am Straßengraben gelegen gesehen, tot. Und ja. Deswegen, die Einheimischen haben halt auch oft so diese komischen vorne so wie, ich nenne es jetzt Tierfänger, aber so Absperrungen an den Autos, weißt du, so vorne so Fänger, so Team, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, ne? Aber das ist,
ja.
Du weißt, was ich meine, wie eine übertrieben große Stoßstange. Ja, unschön. Du hast erfreulicherweise noch Tour Down Under der Frauen auch mit ins Programm aufgenommen, mit dem gesamten Finalklassement. Was an das Team Education First, in dem Fall Education Oatly geht, mit Noemi Rüggi, die das Ding gewonnen hat.
Ja, nach 2025 auch schon hat sie die Gesamtwertung jetzt das zweite Mal gewonnen, absolut verdient. Entscheidung fiel auf der dritten und letzten Etappe, da ging es über einen schweren Berg darüber. Es war ein bisschen kurios, weil sie zusammen mit drei UAE-Fahrerinnen auf die Zielgeraden gekommen ist und die es nicht geschafft haben, sich sozusagen zu besiegen. Man muss zu deren Ehrenrettung aber sagen, Ja, klar, die haben versucht, sie am Berg abzuhängen, aber da ging es halt rein über die Kraft, sag ich mal, konnten sie nicht loswerden. Und dann gab es nur noch eine Abfahrt, wo es dann auch schwierig ist, irgendwie, wenn du bei Tempo, wenn alle irgendwie Tempo 70 fahren, dass da einer sich irgendwie absetzt.
Ja. Und lustigerweise, es musste, glaube ich, jeder direkt an die Szene denken. Wer war es nochmal? Team Wismar gegen Education First.
Ja, genau. Es gab ja später so auf
diverse
Social Media diese Posts, Team Wismar und Team UAE geben sich so die Hand.
Ja. Das war sehr, also ja, und das sind sie wieder die Momente, wo ich Education First einfach ein bisschen feiere. Ich mag die einfach, ich weiß gar nicht warum. So genau kann ich es gar nicht erklären, aber ich habe da einfach große Sympathien, was auch vielleicht ein bisschen damit zu tun hat, dass sie immer noch Lachlan Morton unterstützen mit dem, was er tut und was ja, glaube ich, für viele eine Inspiration ist.
Ja, auch Großes vor, also jemand sucht einen neuen Hauptsponsor, weil sie, also sie wollen halt nicht mehr dieses, sag mal, im Mittelmaß der World Tour rumfahren, sondern sie wollen das beste Team der Welt werden. Und fand ich bemerkenswert, dass man sozusagen eine öffentliche Ausschreibung macht.
Ja, so total. Sagt,
nach einem neuen Hauptsponsor, der so viel Geld gibt, dass man, sag ich mal, ein Budget beispielsweise von UAE irgendwo erreichen kann.
Aber hast du es auch so verstanden, dass sie nicht einen neuen, sondern einen zusätzlichen Sponsor suchen?
Mhm.
Okay, gut, weil das klang jetzt gerade so ein bisschen, als würden sie einen neuen Sponsor suchen. Also sie wollen einfach nur einen zusätzlichen Sponsor, der dann aber namensgebend, also Education First steigt nicht aus, sondern sagen sich, ey, wir verzichten auf unsere Namensrechte. Oder als Namens, aber es gibt ja auch genug andere Teams, die mehrere Namenssponsoren haben. Also alleine das Frauenteam Education, EF Education Oatly ist ja auch zwei.
Ja eben, also es ist jetzt nicht so, dass die ohne Sponsor irgendwie dastehen würden. Es geht einfach darum, das Team finanziell besser auszustatten mit einem großen Hauptsponsor, sage ich jetzt mal.
Ja, und Wout sage ich schon, Wouters geht dann halt gerne auch mal so, ich will nicht sagen unbequeme Wege, aber mal innovative Wege oder andere Wege. Finde ich ganz ganz interessant.
Ist mal was anderes, ja. Vielleicht kennt ein Hörer irgendjemanden, der ein bisschen Geld investiert.
Ich habe schon geguckt, ich habe in der Sofaritze zu wenig gefunden.
Ja, und die 2,50 Mark werden nicht reichen.
2,50 Mark werden nicht reichen. Nee, da kriegst du wahrscheinlich noch nicht mal einen alten Socken von dem guten Lachlan von. Naja, aber ja, man weiß auch nicht, ne, wie viel hat Rafa vorher gesponsert und wie viel kann jetzt Assos mit dazugeben. Das sind ja auch nochmal so Sachen. Ich bin gespannt. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Wie gesagt, wenn ich mir so alle Teams angucke, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Team immer wieder direkt als erstes miterkenne an den auffälligen Trikots, aber ich habe da schon größere Sympathien für das Team.
Naja, sie haben ja auch eine gewisse Historie. Also wenn man sich das mal anguckt, über 20 Jahre sind die jetzt schon dabei.
Ja, ne? Also das Denken, also hätte ich jetzt auch nicht so aus welchem Team sind die? Wo haben die Lizenz denn nochmal herbekommen? Weißt du das noch? Die müssen doch auch irgendwo haben die doch ihre Lizenz.
Die haben die selbst mal irgendwann gekauft unter dem Namen Team TIAA und dann war sie irgendwann Slipstream, Team Garmin.
Darauf wollte ich hin. Genau, dass sie das von Garmin Slipstream oder Garmin Chipotle oder wie die hießen da. Stimmt, 2004. Also das Garmin, das war so jetzt das der Anfang von einem, dann das Team Cannondale und ab 2018 dann als Education First durchgehend. Ja. Sehr, sehr schön. Bin gespannt, wie sie sich auch schlagen werden dieses Jahr. Werden wahrscheinlich, also es ist natürlich, ein bisschen hatten sie auch immer noch den so die Rolle des Underdogs, finde ich. Oder das nicht ganz so wie soll man sagen, nicht konform ist falsches Wort, aber nicht so, naja, sie sind nicht so ein, obwohl sie 20 Jahre da sind, hat man immer noch das Gefühl, dass sie so weniger etabliert sind oder weniger traditionell oder dass sie vieles versuchen anders zu machen oder ein paar Sachen versuchen anders zu machen. Und wenn sie natürlich das dickste Portemonnaie auf einmal haben, dann wird das schwierig, diese Rolle noch einnehmen zu können.
Dann wird sich die Identität des Teams maßgeblich ändern, ja.
Da bin ich gespannt, wie das sein. Wouters, Vigilius und auch Andreas Klier als Deutscher, der da ja mit unterwegs ist. Mhm. Ich sehe gerade auch TJ van Garderen auch noch. als sportlicher Leiter, wie das laufen wird. Nun ja. Gut, vielen herzlichen Dank, lieber Thomas, dass du mich jetzt auf den aktuellen Stand gebracht hast. Ich werde dann jetzt auch bald mal wieder ein bisschen mehr in die Berichterstattung bzw. in das Verfolgen reinsteigen. Wenn ich jetzt kein Cross mehr gucken kann, muss ich ja den Rest mal gucken. Was wollte ich denn noch? Zwei Sachen hatte ich noch. Das eine haben wir jetzt schon besprochen mit Education First, das hatte ich auch noch auf dem Zettel. Ach ja. Wenn ich dir sage, Juan Antonio Fletcher, woran denkst du dann?
An Klassiker.
Wann hat er seine Karriere beendet? Ich guck gerade mal Fletcher. Was so.
2010 oder so?
Ja. Danach ist er mir nochmal aufgefallen, war er nicht auch immer bei bei hier Eurosport? Hier so, ich fahr die Strecke mit ab für euch. Wusstest du, dass Juan Antonio Fletcher dieses Jahr beim Atlas Mountain Race startet?
Nee.
Ja. Danke, dass ich dich nochmal mit Informationen überrasche. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch ein spanischer, ist das ein Name wie, keine Ahnung, Christian Müller? Und es ist jemand anderes, aber ich habe heute mehr oder minder zufällig so einen Artikel gesehen, der gerne mal vor so Rennen wie dem Atlas Mountain Race hier, The Rigs of the Atlas Mountain Race, also die Räder davon, und habe da so durchgescrollt, ne, mal geguckt, ob hier, mal hier, so, ich interessiere mich einfach, ne, ich gucke mir solche Techniksachen dann gerne an und da standen auch die Namen, dann gucke ich mal so auf die Namen, weil, ne, mal gucken, kennt man den einen oder anderen schon. Und dann dachte ich so, hä? Guck, genau. Und dann Juan Antonio Fletcher. War ich ein bisschen auf Bikepacking, genau, bikepacking.com. Ich war verblüfft. Wusstest, also du wusstest es auch nicht, das bin ich ja.
Nö, wundert mich jetzt aber nicht, weil nach dem Karriereende sind ja viele da in dem Bereich aktiv noch.
Ja, ja, also so diese Gravel-Rennen zu fahren, schön gut, aber Atlas Mountain Race ist halt dann doch nochmal, also da muss ich schon sagen, Hut ab, also da müsste da.
Muss schon ein harter Hund sein.
Genau, ein harter Hund muss, ne, also Selbstversorgung durch Marokko. Jetzt ist auch gerade nicht die Zeit, wo da, also ja, jetzt ist es noch nicht so ganz so heiß, kann man positiv sehen, ne? Juan ist nicht, Age 48, Castello de Fels, Barcelona, also da auch mit einem interessanten Setup, also im Sinne von, er hat eine Wasserversorgung, schick dir mal den Link, ups, jetzt dreht hier irgendwie mein Copy-Paste durch, schick dir gleich mal den Link, kannst ja mal, das sind natürlich alles Räder, die für dich wenig interessant sind, weil dann doch sehr weit weg vom Rennrad. Aber von Specialized offensichtlich noch irgendwie gesponsert oder mitgenommen. Interessantes Setup auch, was er hat. Also sehr, sehr, sehr viel Standard, aber auch Wasserversorgung, Schlauch in der Unter. Also interessant auf jeden Fall. Ja, sonst noch etwas? Sonst wüsste ich gerade eigentlich ehrlich gesagt nichts.
Nee, ich glaube, da sind wir am Ende der Sendung angelangt.
Ja. Sind wir am Ende? Wir sind am Ende. Ich guck mal, wie lange wir jetzt schon sind. Ja, anderthalb Stündchen. Ich hatte ehrlich gesagt befürchtet ist das falsche Wort, aber bei der Liste, aber wir, da sind wir jetzt durchgeflügt. Was kommt denn jetzt als nächstes? Das sollte man vielleicht noch irgendwie so, also wenn wir jetzt mal den großen Rennen, wann kommen die ersten großen Rennen? Ich hatte eben schon erwähnt, Strade Bianchi ist am 7.3. vorher Omloop, Newsblatt, 28.2. Das sind jetzt so die großen, wie sagt man,
ja,
die großen
Pfeiler. Ja, richtig. Richtiges Highlight, sage ich mal. Bei den Frauen läuft es jetzt schon, bei den Männern ab dem 16.2. ist dann die UAE-Tour und da werden wir schon unter anderem Remco Evenepoel im Einsatz voraussichtlich mit Jonas Vingegaard zum Beispiel auch sehen.
Ja, stimmt. Der dann hoffentlich wieder genesen ist von seinem kleinen Sturz und aber mit Sicherheit wieder in der Lage ist, Großes zu leisten. Thomas, es war mir ein Fest mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Ich würde diese anderthalb Stunden immer gegen eine ganze komplette Karnevalssession tauschen. Da habe ich in den anderthalb Stunden mehr Spaß und sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern vielen Dank für eure Unterstützung. Gehabt euch wohl, bleibt gesund, fahrt auf der Rolle, fahrt draußen, passt auf euch auf und fahrt Fahrrad. Tschüss.
Tschüss.